Am letzten Sonntag haben wir eine wunderbare Predigt gehört darüber, wie man den Willen Gottes richtig verstehen kann. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ich weiß, was ich nächsten Sonntag predige. Nun, wir haben gehört, dass wir den Willen Gottes recht verstehen und dabei sicherlich auch erkannt haben, dass wir oft an dem klaren und deutlichen Willen Gottes vorbeischießen. Zu Deutsch, es bedeutet, dass wir was sind? Sündig sind. Wir sind Sünder. 1. Könige, Kapitel 8, Vers 46 erklärt, es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Im Predigerbuch sagt Salomo in Kapitel 7, Vers 20, dass kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Lieben, wir brauchen realistische Erwartungen, besonders auch unter uns als Leitern in der Gemeinde, sonst bringen wir euch nur Entmutigung. Wir alle gehören zu den Menschen, die auch nach der Errettung an keinem Tag den Himmel verdienen, weil wir noch immer sündigen. 1. Johannes 1, Vers 8 sagt es uns sehr deutlich, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. In Römer 3, Vers 23 zeigt Paulus uns auf, wir haben alle gesündigt, sodass wir die Herrlichkeit verfehlen, die wir bei Gott haben sollten. Nur die Bibel überführt uns. Jakobus sagt in Kapitel 3, Vers 2, denn wir alle fehlen uns vielfach. Oder wie die revidierte Elberfelder es sagt, wir alle straucheln oft. Und ihr Lieben, das stimmt ganz genau mit den Aussagen Salomos aus Sprüche 24, Vers 16 überein. Da heißt es, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Und dieses siebenmal steht einfach für vielfach, für oft. Und ich sage immer wieder, er steht für jeden Tag, denn wir haben sieben Tage in der Woche. Nein, nein, er steht hier einfach für häufiges Fallen. Ein wiederholtes Versagen und immer wiederkehrendes Sündigen. Wir fallen in Sünde, liebe Geschwister. Aber wir haben noch ein zusätzliches Problem. Ein ganz großes, denn wir neigen normalerweise dazu, nur an bestimmte grobe Sünden in unserem Leben zu denken. Sünden, mit denen wir ganz offensichtlich dem heiligen Gott ins Gesicht schlagen. Aber wisst ihr was? Mit diesem Denken tun wir Unrecht. Und es ist ein Trugschluss, den wir aufsetzen, denn es gibt ein sehr breites Spektrum von Sünden in unser aller Leben. Jeder Einzelne von uns hat damit zu tun. Ihr Lieben, anders zu denken, käme dem Stolze gleich. Wäre es nicht wunderbar, die Gewissheit zu haben, dass uns diese Sünden vergeben würden, dass Gott uns all jene Sünden vergibt? Manchmal, wenn wir in Sünde fallen, dann ziehen wir uns von Gott zurück und denken, wir müssen uns gewissermaßen bewähren, damit uns Gott wieder annehmen kann, weil er so zornig geworden ist über unsere Sünde, sodass er uns wohl kaum hören kann. Nun, wir sind in solchen Situationen dann davon überzeugt, dass wir uns erst einmal wieder rehabilitieren müssten und dass wir, um Vergebung zu erlangen oder Gott zu besänftigen, zunächst einmal wieder Gehorsam beweisen müssten. Und so ziehen wir uns gewissermaßen von Gott zurück und warten, bis wir uns wieder besser fühlen. Und dann denken wir nach gewisser Zeit wieder auch besser von uns. Ach, so schlecht sind wir doch gar nicht. Und dann bilden wir uns somit ein, dass wohl auch Gott so langsam wieder versöhnt sein müsste. Lieben, solch ein Denken ist vollkommen verkehrt. Absolut verkehrt. Das ist ein dämonisch befeuertes Denken. Denn Gott ist ein gnädiger Gott, der uns aufgrund seiner Gnade beständig und frei vergibt, und zwar augenblicklich. Nun, ich lese den Predigttext von heute Morgen. Bitte schlagt eure Bibeln auf. Psalm 32, ein Psalm von David, ein Maskil. Dort heißt es, wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist. Wohl dem Menschen, dem Jahwe keine Schuld anrechnet und in dessen Geist keine Falschheit ist. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Denn deine Hand lag schwer auf mir, Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Selah. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will Jahwe meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld. Selah. Darum soll jeder Getreue dich bitten, zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit Rettungsjubel. Selah. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Der Gottlose hat viele Plagen. Wer aber Jahwe vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Freut euch an Jahwe und seid fröhlich, ihr Gerechten, und jubelt alle, die ihr aufrichtigen Herzens seid. Soweit der Text. Wenn wir uns jetzt diesen Predigttext zuwenden, dann sollt ihr wissen, dass dieser Text dazu geschrieben ist und von Gott dazu inspiriert wurde, um euch zu ermutigen. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist der Text dazu da, dass du dich an der Güte und Freundlichkeit Gottes erfreuen darfst. Dieser Text ist dazu da, damit du die Segnung Gottes in der Vergebung verstehst. Dieser Text ist dazu da, damit du dich an seiner Güte erquicken kannst. Ihr dürft um die Beständigkeit seiner Güte wissen, sodass ihr mit Zuversicht und Freude diesen und jeden Tag eures Lebens mit Freude beenden könnt. Nun, das ist ein Psalm Davids, der Hirtenjunge, der zum König in Israel wurde und ein Mann nach dem Herzen Gottes war, belehrt uns als jemand, der aus der Erfahrung die Güte, die Gnade und Barmherzigkeit Gottes in seinem Leben kennengelernt hat. Er blickt zurück und er belehrt uns aus seiner Erfahrung über erlebtes Böses und er belehrt uns aus der Erfahrung aus des erfahrenen Guten. Er will uns ermutigen. Aber noch viel schöner ist, dass dieses Wort nicht nur Davids Wort ist, sondern dass der Heilige Geist dieses Wort in die Bibel aufgenommen hat und dass Gott selbst es ist, der uns ermutigen will durch die Worte seines Knechtes Davids. Er möchte uns heute ermutigen. Und ich bestärke euch deshalb, mit großer Erwartung heute Morgen hier zu sitzen und zu hören, euch an den Worten David, den Worten von Gott zu laben und zu wissen, dass es Vergebung für jede deiner schrecklichen Sünden gibt. Ja, für alle Sünden, die in deinem Leben in Gedanken, Worten oder in Taten geschehen. Und wir alle dürfen es wissen, dass diese Sünde gesühnt und getilgt wurde. Wir richtig aufatmen können, weil wir so einen guten und so einen gnädigen Gott haben. Nun, der Psalm 32 gehört zu einer Reihe von Bußpsalmen, so wie auch Psalm 6, Psalm 38, Psalm 51, den wir vorhin gelesen haben, Psalm 102, 130 und 143. Und der Hintergrund ist vermutlich derselbe wie vom Psalm 51, Davids Sünde des Ehebruchs mit Bathseba und die Veranlassung der Tötung ihres Mannes Uriah. Nur nachzulesen sind diese geschichtlichen Ereignisse in 2. Samuel Kapitel 11. Wir wollen uns heute nicht die Zeit dafür nehmen, das nachzulesen, aber die Geschichte ist uns allgemein sehr gut bekannt. Und wie die meisten Ausleger, so glaube ich auch, dass Psalm 32 nach Psalm 51 geschrieben worden ist und David gewissermaßen mit Psalm 32 das Versprechen aus Psalm 51, Vers 15 erfüllt. Was sagt er dort? In Psalm 51, Vers 15 sagt er, ab Vers 14, Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Und jetzt Vers 15. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Nun, dieses Versprechen zu belehren, setzt er nun in diesem Psalm, im Psalm 32, ganz praktisch um. Er selbst hat die Freude der Vergebung erfahren. Und jetzt belehrt er Sünder, sodass sich Sünder zu Gott kehren. Bei dieser freudigen Nachricht der Vergebung, wer sollte sich da nicht zu Jahwe wenden wollen? Nun, selbst wenn die zeitliche Abfolge nicht so gewesen sein sollte, der Psalm spricht eigentlich für sich selbst. Zeigt uns auf, welche Schritte vom Erleben der Schuld bis zum Erleben der Freude notwendig sind. Und mein Thema heute Morgen ist, freue dich über die vollständige Vergebung Gottes. Freue dich. Das ist ein Befehl. Kennen wir auch schon aus dem Neuen Testament. Und zunächst sehen wir das Ergebnis der Vergebung, Punkt 1, auf euren Zetteln und schreibt euch darunter. Die Vergebung bringt großen Segen. Sie bringt großen Segen. Schaut euch bitte Verse 1 und 2 an. Da heißt es, von David ein Maskil, wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt, wohl dem Menschen, dem Jahwe keine Schuld anrechnet und in dessen Fall Geist keine Falschheit ist. Nun, wir kennen schon den Autoren David, aber was ist ein Maskil? Ein Maskil, diese Überschrift tragen 13 weitere Psalmen, ist ein technischer Begriff und über dessen Bedeutung sind wir uns nicht ganz klar, aber es ist möglicherweise ein Begriff, der sich auf das geschickte Lehren, ganz so wie es in diesem Lied geschieht, bezieht. Ein Lehrpsalm. Das Wort kommt an verschiedenen Stellen in der Schrift vor und heißt, bedeutet Unterweisung. Es ist ein geschicktes, gekonntes Unterweisen. Und das tut David hier. David belehrt die Leser über das umfassende Wesen der Sünde, so auch wie über die umfassende Reichweite der Vergebung. Und er macht das sehr geschickt mit großer Fähigkeit. Lehrt er nicht nur als irgendein abgehobener Theoretiker, der die Sünde in seinem Leben nie voll verstanden hat, sondern als jemand, der bis zum Äußersten gedemütigt wurde und darin belehrt wurde, bevor er jemand anders belehrt. Und wie so oft und gewöhnlich, so finden wir auch in diesem Psalm gleich zu Anfang das Thema. Vergeben bringt dir Wohlsein, Segen. Bringt dir Segen. Und David schafft mit diesen Worten eine Atmosphäre von etwas, was man sich so wünscht. Es ist erstrebenswert, in die Lage einer Person zu kommen, der vergeben wurde. Denn mit der Vergebung der Sünde geht es dem in Sünder geratenen Menschen wieder wohl. Er ist gesegnet. Geschickt und gelehrig zeigt David das umfassende Wesen der Sünde mit drei Worten. Achtet mal auf diese drei Worte in den ersten beiden Versen. Dort finden wir das Wort für Sünde Übertretung, da finden wir das Wort Sünde und dort finden wir das Wort Schuld. Nun, warum sagt er nicht nur einfach, dass ein Segen die Vergebung, dass es einfach ein Segen ist, Vergebung zu erfahren für Sünde? Ich meine, mach mal schnell hin, ne? Komm, mach schnell. Nein, David nimmt diese drei hebräischen Begriffe, um zu zeigen, wie umfassend die Sünde wirklich ist. Der erste Begriff ist Übertretung und beinhaltet den Gedanken der Rebellion gegen Gott. Übertretung drückt sich durch ein sich auflehnen gegen den Willen Gottes aus. Der Sünder sagt sich, ich gehe meinen eigenen Weg, ich brauche nicht dein Gesetz, Gott. Und so rebelliert er gegen den lebendigen Gott. Und deshalb verfehlt er das Ziel. Und das ist der zweite Begriff, Sünde, der impliziert genau an dieser Stelle das Ziel zu verfehlen, gewissermaßen wie ein Bogenschütze, der sein Ziel verfehlt. So rebelliert der Sünder erstens und als zweitens verfehlt er sein Ziel. Der Sünder schießt mit seinem Leben am Ziel Gottes vorbei. Drittens, der Begriff Schuld. Und das drückt die Verdrehtheit, die Falschheit oder die Perversion des Sünders aus. Also David gibt uns also ein umfassendes Bild über das Wesen der Sünde. Und er tut wirklich gut daran. Denn er will uns helfen, dass wir umfänglich, dass wir erschöpfend über die Sünde in unserem eigenen Leben nachdenken. Er will, dass wir nicht nur an eine bestimmte Sünde in unserem Leben denken, die uns sofort auffällt. Die kennen wir alle. Wir denken manchmal in unserem Leben, das ist meine Sünde. Er sagt, nein, die ist viel weiter. Er will, dass wir nicht nur an eine bestimmte Sünde denken, sondern er will, dass wir ein komplettes Verständnis von der Sünde in unserem Leben bekommen. Denke nicht an eine oder die dominierende Sünde, die dich in deinem Leben zu beherrschen sucht, sondern werde verständig und erhalte das ganze Bild davon, wie verdorben du wirklich bist. Und du hast vielleicht die Tendenz, deine Verderbtheit in einem Bereich des Lebens zu entdecken. Wir konzentrieren uns auf diesen einen Bereich und denken, ja, ich bin ein ganz schöner Sünder. Aber David möchte erreichen, dass du weißt, dass das Bild, das du von deiner Sünde hast, weiter gefasst wird. Ja, sie ist Rebellion gegen Gott, Auflehnung gegen seine Gebote, aber sie ist mehr als das. Sie ist die Verfehlung des Lebens. Denn der Sünder geht an dem Maßstab Gottes vorbei. Der Sünder schießt mit seinem Leben am Ziel Gottes vorbei. Er lebt nicht im Einklang mit dem Gesetz Gottes beziehungsweise mit dem Gesetz Christi. Statt in Harmonie mit den Geboten Gottes zu leben, verdreht er deren Vorgaben. Er pervertiert das Denken. Er pervertiert die gerechten Maßstäbe Gottes. Lieben, es ist so erstaunlich, wie verdreht das Denken eines Sünders sein kann, der seine Sünde rechtfertigen will. Es ist erstaunlich, welche Worte aus dem Mund des Sünders kommen, wenn er gegen Gott rebelliert und an den Maßstäben Gottes vorbeischießt. Es ist leicht zu entdecken, dass das Denken des Sünders verdreht ist, denn es lässt sich nicht in den Einklang mit dem Willen Gottes bringen. Und ihr fragt mich, woher weißt du das so genau? Weil ich genau so ein Sünder bin. Der Pastor, der hier vorne steht. Und ihr versteht es genauso, wovon David redet. Denn auch ihr habt Zeiten, in denen ihr ein verstelltes, verdrehtes, pervertiertes Denken habt. Es ist so wichtig, dass du verstehst, dass deine Sünde mehr als deine offensichtliche Schwäche beinhaltet. Genau das ist Davids Absicht, wenn er uns diese drei Begrifflichkeiten vor Augen führt. Er will uns zeigen, dass wir in der Sünde oder als Sünder gegen Gott rebellieren, dass wir das Ziel verfehlen und dass wir die Wahrheiten Gottes verdrehen und somit in der Gottesferne leben, beziehungsweise wir uns von Gott entfernen. Nun, vielleicht kennst du Gott noch gar nicht. Dann musst du dich als Sünder und wir auch als Christen, die wir auch noch nicht ganz von der Sünde befreit sind, von dieser leicht umstrickenden Sünde befreit sind, dann musst du dich ihm zuwenden. Wie kannst du das? Wie kannst du von der Schuld, die diese Sündhaftigkeit mit sich bringt, befreit werden? Und die Antwort finden wir in diesem Psalm. Die Rebellion, die Zielverfehlung, die Perversion bringt Schuld mit sich. Wir haben schon bei Adam und Eva im Garten Eden gesehen, dass eine einzige Sünde allein das Paradies verwirkte und sie uns damit alle in dieses riesige Dilemma der Sünde gebracht haben. Aber ganz persönlich möchte ich dich fragen, wie kannst du von der Last und Konsequenz der Sünde frei werden? Wie kannst du das? Wie kannst du, der du dich gegen Gott auflehnst, von der Schuld von den dazugehörigen Schuldgefühlen befreien. Und Psalm 32 ist dafür bestimmt, dass du die Antwort für diese Fragen bekommst. So wie David für das umfassende Wesen der Sünde drei Begrifflichkeiten benutzt hat, so gibt er parallel dazu, und seht ihr, wie geschickt er ist, er macht es äußerst geschickt, auch drei Begriffe in den ersten beiden Versen für die umfängliche Vergebung Gottes. David war sehr begabt, poetisch als Liedtexter sein Volk zu unterweisen. Und wir profitieren heute immer noch davon. Schaut einmal, wohl dem, dessen Übertretung vergeben, dessen Sünde zugedeckt ist und wohl dem Menschen, dem Jahwe keine Schuld anrechnet. Drei Begriffe, die den Begriffen der Sünde gegenüberstehen. Vergeben, zudecken und der dritte negativ ausgedrückt, nicht anrechnen. Übertretung vergeben, Sünde zudecken und keine Schuld anrechnen. Nun, dazu ist dieses Wohl allen beschert, die ohne Falschheit, ohne Trug sind. Und durch diese Ausdrucksweise lässt David aufhorchen und wir erkennen sofort, dass wir, wenn kein Trug in uns ist, genau das für unser Leben wollen und auch brauchen. Und er sagt, glückselig ist jeder, dessen Übertretung vergeben ist. Und das Wort vergeben bedeutet wörtlich tragen, liften, wegtragen. Und das ist genau das, was mit der Schuld geschieht, wenn Gott vergibt. Wir kennen das von unseren eigenen Schuldgefühlen, die mit der Schuld einhergehen. Sie werden uns mit der Schuld von der Schulter genommen, sodass wir sie nicht mehr selbst tragen. Sie bedrücken uns nicht mehr. Es ist so schrecklich, wenn wir in Rebellion gegen Gott handeln und wir mit der Last unserer Sünde herumlaufen müssen. Der elende Selbstwille hat uns in Schwierigkeiten gebracht, denn wir haben uns gegen den lebendigen Gott aufgelehnt. Wir sind stolz an seinem Ziel vorbeigelaufen, haben die Dinge uns im Leben hingebogen, wie wir es wollten. So mussten wir die Last dieser Schuld tragen. Sehr bedrückend. Sondern es im Lichte der Tatsache, dass wir den Willen Gottes sogar kannten. Haben wir letzten Sonntag gehört. Der Wille Gottes ist klar, er ist deutlich. Und jetzt ist diese Übertretung und damit verbundene Last aufgehoben worden. Sie ist genommen worden. Wunderbar, wie David das ausdrückt. Und den Zustand als selig beschreibt. Ashre im Hebräischen oder im Griechischen in der Septuaginta heißt es Makarios. Das kennen wir aus den Seligpreisungen. Selig ist der Mensch. Wunderbar. Aber er fährt noch fort und sagt zweitens, glückselig ist jeder, dessen Sünde zugedeckt bzw. bedeckt ist. Der Gedanke dabei ist, dass die Zielverfehlung deines Lebens von Gott selbst bedeckt und versteckt wird. Und zwar auf eine solche Art und Weise, dass Gott diese Dinge nicht mehr sehen wird, weil er sich dazu entscheidet, sie nicht mehr zu sehen. Um sie dir nicht mehr in Rechnung zu stellen. Gott selbst ist derjenige, der dieses Verstecken, dieses Bedecken vornimmt. Glaub mir, er kann die Dinge gut verstecken. Er macht es so, dass du durch die Vergebung in einen gesegneten Zustand gesetzt wirst. Wäre das nicht wunderbar, das alles zu erleben, diese Vergebung? Zu wissen, Gott hat dir vergeben und deine Sünde bedeckt, trotz aller Schuld, aller törichten Rede, trotz all der dummen Handlungen, deines wiederholten moralischen Versagens. Stell dir vor, Gott lässt dich das erleben. Mit dir, dem Sünder, stell dir vor, Gott macht das für dich als Christ, obwohl du lauwarm warst, obwohl du Abscheuliches gedacht und getan hast, deine Gedanken dich heute anwidern. Ich weiß, wir können uns alle daran erinnern, wenn dein Gedächtnis dich an die Sünde ein weiteres Mal erleben lässt. Wäre das nicht zu wunderbar zu wissen, dass als die dunklen Seiten deines Lebens, die du nur du kennst, mit Gott und bei Gott erledigt werden? Stellt euch das vor. Warum würdest du das nicht haben wollen? Wäre das nicht wunderbar zu wissen, dass du wieder ein weißes, unbeschriebenes Blatt sein kannst? Und das sogar zum wiederholten Male. Wer will das nicht, dass aller Schmutz in deinem Leben bei Gott kein Thema mehr ist? Nun, der Prophet Micha staunte darüber. Und wir haben heute Morgen den Text zweimal gesungen eigentlich, ja, im zweiten Lied nochmal. Weil auch wir sind so überrascht. Er sagte, wo ist ein Gott so wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust hat an Gnade. Micha 7, Vers 18. Was für ein Segen, der von jedem erfahren werden kann. Wohl dem, heißt es hier in dem Text, oder glückselig jeder, der das erlebt. Willst du das nicht? Ich will das. Ich will das und ich brauche das. Denn ich persönlich habe das bitter nötig. Aber schaut einmal, es geht noch weiter in Vers 2, wo die Seligpreisung wiederholt wird. Wohl dem Menschen, dem Jahwe keine Schuld zurechnet. Und hier geht es um einen Begriff aus dem Rechnungswesen. Gott stellt dir deine Perversion. Er stellt dir die Sünde, die Verdrehtheit deiner Gedanken und Taten. Die stellt er dir nicht mehr in Rechnung. Ist nicht wunderbar? Die Verdrehung deines Lebens werden nicht auf Gottes Schuldschein seine Rechnung gesetzt. Du bist, was die Schuld betrifft, frei. Nicht mehr ein Schuldner Gottes. Wunderbar. Ist es nicht erleichternd, sowas zu lesen? Freue dich über die vollständige Vergebung Gottes. Tust du das? Ich tue das. Ich freue mich so sehr daran, denn sie ist ein Segen. Das gibt es nur bei unserem Gott. Das konnte sich kein Mensch ausdenken. Gottes Segen ist einmalig. Er hebt die Schuld der Rebellion von deiner Schulter. Er entlastet dich und bedeckt deine Zielverfehlungen, sodass sie kein Thema mehr sein werden. Und jetzt sagt er auch noch, das ist keine Rechnung für die Perversion deines verdrehten Denkens und Handelns geben wird. Ich will das. Ich will diese Vergebung. Es ist kein Wunder, dass Micha gesagt hat, wo ist solch ein Gott? Er konnte es nicht fassen. Was David im Psalm 32 hier so gekonnt ausdrückt, ist uns zu zeigen, dass trotz der umfänglichen Tragweite unserer Sünde, dieser hässlichen Sünde in unserem Leben, wir einen gnädigen Gott haben, der uns komplett und auf eine ebenso umfassende Weise auch vergibt. Oh, ich liebe 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Absolut aller Ungerechtigkeit. Das ist einfach wunderbar und diesen Segen kann jeder, absolut jeder erleben, der sich zu Gott wendet. Ob du als Sünder das erste Mal zu ihm kommst, der dich Gott bisher nicht anvertraut hast, oder ob du als Kind Gottes, der dem Vater widersprochen oder zuwidergehandelt hat, wir können alle diesen Segen des Vergebens erleben. Wenn du das tust, was David tat und hier im Psalm 32 beschreibt. Nur eine kleine Fußnote. Paulus greift diese beiden Verse auf im Römerbrief. Und er spricht im Kontext von Lohn, spricht er von Gesetzeswerken. Und er sagt, dass jedermann durch Glauben und nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird. Kommt bitte nicht durcheinander, weil ich euch in der letzten Predigt euch gesagt habe, dass wir durch Werke gerechtfertigt werden. Die Werke des Glaubens, wie Jakobus es betont. Paulus sagt, im Kontext von Lohn, wir werden gerecht ohne Gesetzeswerke. Und man höre und staune, er zitiert Psalm 32, Verse 1 und 2 in Römer 4, Verse 7 bis 8. Und er blickt dort auf die göttliche Gabe der Vergebung, die auf der Grundlage des Glaubens und dem Glauben allein ruht, ohne Werke des Gesetzes. Paulus nennt diesen Abschnitt Psalm 32, 1 und 2, eine Seligpreisung. Eine Seligpreisung, die allen gilt, den Beschnittenen sowie den Unbeschnittenen. Und er macht deutlich, dass Gott den Glaubenden gerecht spricht, dass er ihn als gerecht erklärt. Und im weiteren Umfang des Römerbriefes wird auch deutlich, dass dem Sünder die Gerechtigkeit Jesu angerechnet wird. Nicht die Schuld wird ihm angerechnet, sondern die Gerechtigkeit des Sohnes wird ihm angerechnet. Oh, es ist wunderbar, dass die Sünde nicht mehr dem Sünder angelastet wird, sondern dass die Sünde des Sünders zu Lasten des Sohnes Gottes gegangen ist. Er trägt die Schuld. Paulus sagt in Vers 6, ebenso preist auch David den Menschen glückselig, dem Gott ohne Werke Gerechtigkeit anrechnet und zitiert dann die beiden Verse aus Psalm 32. Was für ein wunderbarer Segen. Gott, der Vater, bestraft seinen Sohn am Kreuz, als hätte er das Leben eines Sünders geführt, als hätte er dein Leben geführt. Er stirbt dort stellvertretend für den Sünder, der an ihn glauben würde. Und dann akzeptiert er den Sünder auf der Grundlage der Gerechtigkeit, die sein eigener Sohn durch das Leben und Sterben am Kreuz erwirkt, und behandelt den bußfertigen Sünder, als hätte er das perfekte, sündlose Leben seines Sohnes geführt. Was für ein unbegreiflicher Segen. Die Rettung des Sünders, die Vergebung der Sünde ist eine Gabe Gottes. Es geht nicht darum, was du als religiöser Mensch alles leisten kannst. Es geht nicht darum, dir einen Platz bei Gott durch gute Werke zu erarbeiten. Das kann kein Mensch. Alles, was wir von uns aus produzieren können, ist schuldbeladenes Denken und Handeln. Und es geht darum, dass dir und mir vergeben wird auf der Grundlage seines Wortes, seiner Gerechtigkeit, die durch den Sohn Gottes uns zuteil wird. Und durch Glauben und Gnade allein. Wisst ihr was? Hier steht nicht weniger auf dem Spiel als dein ewiges Leben. Das ewige Leben steht auf dem Spiel. Liebe Geschwister, werdet bitte nie abgestumpft gegenüber diesen großartigen Wahrheiten. Stumpft niemals gegenüber diesen Segnungen ab. Das ist unglaublich. Wir müssen hier vor Freude schreien. Ich tue das schon, ja. Ich nehme euch das ab. So. Ich mache das normalerweise ja nicht. Ich bin ja so ein ganz ruhiger Typ eigentlich. Ne? Wisst ihr ja. Nein, es ist wahr. Vergebung bringt großen Segen. Und diesen kannst du erfahren. Und David blickt zurück und er berichtet persönlich aus Erfahrung und verwendet jetzt das Personalpronomen Ich. Und er zeigt uns zweitens auf eurem Blatt den erfahrenen Schmerz, den er erlebt hat. Den erfahrenen Schmerz. Und darunter könnt ihr schreiben, die Verheimlichung deiner Sünde bringt dir großen Schmerz. Die Verheimlichung deiner Sünde bringt dir großen Schmerz. Verse 3 bis 4. Oh, David erlebte das selbst. Und ihr kennt das sicherlich aus eigenen Erfahrungen. Oder aber ihr sitzt sogar hier heute Morgen und wisst etwas, das in eurem Leben Schmerz bereitet, weil ihr Sünde in eurem Herzen habt und ihr seid verhärtet und ihr verheimlicht diese Sünde. Bevor David die Segnung der Vergebung erlebte, verheimlichte er die Sünde. Er versteckte seine Sünde. Er rationalisierte sie und verschwieg diese. Und er schreibt davon in Versen 3 und 4. Schaut noch einmal in den Text bitte. Als ich es verschwieg, da verfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag, denn deine Hand lag schwer auf mir Tag und Nacht, so dass mein Saft vertrocknete, wie es im Sommer dürr wird. Selah. Und diese Worte geben dem Psalm auf einmal einen ganz anderen Ton. Das ist unschön, was wir da erleben. Und David berichtet vom persönlichen Seelenschmerz, sogar physischen, diese psychosomatischen Auswirkungen, die auf seinen Körper bedrückende Worte. Er spricht von dem Segen und der Vergebung und jetzt auf einmal erfahren wir etwas ganz anderes. Die Szene wechselt. Er blickt zurück in eine Zeit, in der er seine Sünde nicht erkannte und anerkannte. Er verdrängte sie, er verleugnete sie. Und es war dann, dass das ganze Gewicht dieser Schuld persönlich auf ihm lastete. Denn die Hand Gottes lag schwer auf ihm. Gott züchtigte ihn. Und Züchtigung ist nie etwas Schönes. Wenn du deine Sünde verheimlichst und versteckst, wird Gott dich züchtigen, denn er behandelt dich wie ein Kind. Er spürte dieses Gewicht persönlich, Tag und Nacht. Und wann immer er wachte, auch in der Nacht, spürte er diese Last seiner Sünde. Sein Gewissen war beschwert, sein Körper erschlaffte und er stöhnte von der Last der Schuld, die er zu verstecken suchte. Er war einfach saftlos. Seine Lebenskräfte waren am Ende, sie waren vertrocknet, so wie das Gras in Israel innerhalb von kurzer Zeit vertrocknet. So vertrockneten seine Kräfte. Er weigerte sich für viele Monate mit der Sünde recht umzugehen. Es dauerte eine gewisse Zeit, bis er zur Erkenntnis der Wahrheit gelangte. spürte diese große Last in sich und hatte einfach keine Energie mehr für die Dinge des Alltags. Puh, und er hatte wirklich viel zu tun. Der war König Israels. Die Geschäfte des Landes gerieten in Stocken. Die Situation war so bedrückend wie die Sünde, die er begangen hatte. Und David als Autor besitzt, als begabter Lieddichter, die Einsicht, dass hier ein Pausenzeichen gesetzt werden muss. Und so nehmen die Gelehrten an, ist die Bedeutung von Selah. Hier war der Zeitpunkt für ein musikalisches Zwischenspiel. Hier muss der Leser, der Sänger und der Zuhörer innehalten und eine Denkpause einlegen. Und das ist das erste von drei dieser Pausenzeichen in diesem Psalm. Dieses Selah sagt indirekt, denk jetzt nach. Pausiere. Bevor du weiterliest, bevor du weitersingst, gib dem Denken Raum. Wir können diese Lieder nämlich ganz schnell runtersingen, ohne dass wir immer ein bisschen nachdenken. Kennst du dieses Gefühl? Dieses bedrückende Schamgefühl, wenn du etwas ausgefressen hast, wenn du gesündigt hast und du diese Sünde nicht bereinigt hast? Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier und du weißt genau, dass die Dinge, die du gerade tust oder auch nicht tust, sündig vor Gott sind. Du weißt genau, dass eine oder mehrere Angelegenheiten in deinem Leben nicht korrekt sind. Und trotzdem verharrst du da drin. Du bist nicht natürlich, du bist nicht du selbst, weil du deine Sünde versteckst und tolerierst. Und anstatt dich mit deiner Sünde auseinanderzusetzen und sie zu Gott zu bringen und dich mit David zu identifizieren und zu sagen, ich kann im Segen sein, wenn ich göttliche Vergebung erlebe, stürzt du dich immer noch in alles Mögliche, in Aktivitäten, die vielleicht nach außen hin toll aussehen mögen. Vielleicht ziehst du dich auch zurück in Selbstverteidigung. Du rechtfertigst ständig deine Handlung. Du lässt durch dein Reden andere Menschen um dich herum schlecht aussehen und du denkst verschoben gut von dir und bist gleichzeitig durch andere verdrehte Gedanken gekennzeichnet. Dinge sind einfach in deinem Leben aus dem Lot geraten. Und wenn du das bist, dann tu das, was David dir sagt und selbst auch tat. Lass dich nicht durch die Verheimlichung deiner Sünde davon abbringen, in den Segen Gottes zu kommen. Denn das Verstecken der Sünde bringt immer großen Schmerz mit sich. Und was tat David? Was war seine Lösung? Wie will er uns belehren? Und er dachte offensichtlich an dieser Stelle als geplagter Mensch selbst nach. Und als Resultat seiner Erwägung bekannte er dem Herrn seine komplette Sünde und erntete dafür volle Vergebung. Der dritte Punkt, den David uns lehrt, die erfahrene Vergebung. Und schreibt euch unter den dritten Punkt, das Bekenntnis deiner Sünde bringt dir vollständige Vergebung. Das ist Vers 5. Das Bekenntnis deiner Sünde bringt dir vollständige Vergebung. David erkennt die Misere seiner Herzenskälte. Inmitten seines Geplagtseins und der Verheimlichung der Sünde, dass er vor Gott schuldig geworden ist, legt er sie vor Gott offen dar. Das ist seine Adresse. Psalm 51, Vers 5 haben wir vorhin gehört und Vers 6. Drückt er das so eindeutig aus. Ich erkenne meine Übertretung und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst. Wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Oh, es gibt keine Ausrede für seine Sünde. Er rechtfertigt sich nicht. Er sucht die Schuld nicht in den Umständen. Er sucht sie nicht in vermeintlichen Rechten. Er wälzt die Last der Schuld nicht auf andere ab. Und er bringt auch keine oberflächliche Erklärung vor, nach dem Motto, ich bin nun mal nicht perfekt, ich bin halt nur ein Mensch. Das tut er nicht. Er sieht, wie in Vers 5 beschrieben, die weitreichende Tragweite seiner eigenen Sündhaftigkeit, indem er jetzt alle drei Begriffe aus Versen 1 und 2 hier für sein Schuldbekenntnis direkt vor seinem Gott verwendet. Und damit sieht er eindeutig, dass er nicht nur in einer Sache ein Sünder war. Und das macht einen riesigen Unterschied. Bitte beachtet in Vers 5 das wiederkehrende, besitzanzeigende Fürwort, meine Vers 5. Da bekannte ich dir meine Sünde und verbarg meine Schuld nicht. Ich sprach, ich will Jahwe meine Übertretung bekennen. Da vergabst du mir meine Sündenschuld, Selah. Seht ihr, er sieht seine Sünde in ihrer ganzen Tragweite. Diese drei umfassenden Begriffe, die mit den drei Begriffen der Vergebung in Versen 1 und 2 verknüpft sind, benutzt er hier für sich, wenn auch in einer etwas anderen Reihenfolge. Aber sie drücken aus, dass er verstanden hat, was in seinem Leben vor sich ging. Das ist kein oberflächliches Nachgeplappere irgendeines Bekenntnisses, eines auswendig gelernten Gebetes. Oh, falls ich heute gesündigt habe, Herr, dann vergib mir meine... Vielleicht habe ich ja nicht gesündigt. Naja, kennt ihr sowas? Nein, diese Worte David zeugen von seiner tiefen Selbsterkenntnis und der Erkenntnis eines heiligen Gottes. Und in seiner Demütigung vor seinem Gott und Schöpfer kommt das zum Ausdruck. Wir sehen ein wahres Herz. Und er sagt, ich bin ein Rebell. Ich bin ein Sünder. Ich bin einer, der die Maßvorgabe Gottes verfehlt. Ich bin verdreht und ich bin schuldig. Und das alles ohne Wenn und Aber. Und er sieht die Gesamtheit seiner Verdorbenheit. Er macht deshalb ein komplettes Bekenntnis seiner Sünde. Und er bekennt seine Zielverfehlung, die Perversion seiner Gedanken, seiner Worte und Taten und gesteht Rebellion gegenüber ein. Und so beendet er gewissermaßen das Versteckspiel der Sünde. Zurückblickend sagt er quasi, ich beendete das Verbergen meiner Zielverfehlung und meiner Verdrehung und ich bekannte Jahwe, meinem Gott, meine Rebellion. Er sieht die Sünde so, wie Gott sie sieht. So setzt er dem Ganzen ein Ende aus dem Schmerz heraus und kommt von der Entehrung seines Gottes in den Segen Gottes. Und diesen Segen führt er in diesem Vers gleich als Resultat des Bekenntnisses an. Schaut einmal, Vers 5. Du vergabst mir meine Sündenschuld. In seinem persönlichen Umgang spricht er jetzt zu Gott über die ganze Sünde in seinem Leben. Und er bekennt sie seinem Gott. Und das Ergebnis ist Grund zur Freude. Und es leitet den Segen Gottes ein. Du vergabst mir meine Sündenschuld. Wieder sieht David sich veranlasst, eine Denkpause zu erzwingen und setzt das Pausenzeichen Selah. Und er ruft erneut zum Nachsinnen auf. Wer will das nicht so erleben? Wer will denn nicht die Vergebung seiner gesamten Sündenschuld so erleben? Wer möchte nicht, wie David auch in den Bereich des Segen kommt? Oh, stell dir das einfach vor, die ganze Wucht und die Schwere der Sünde, die feindschaftlichen Handlungen, das verdrehte Denken gegen Gott werden durch Davids ehrliches, demütiges Bekenntnis genommen und durch das Bekenntnis umgemünzt in Segnung. Unglaublich ist das. Absolut unglaublich. Hier gibt es nicht irgendeine Bewährungsphase, die Gott erwartet, bevor er vergibt. Nein, Vergebung ist sofort und sie ist vollständig. Das muss uns zur Freude bringen. Mit großer Dankbarkeit schreibt David im Psalm 103, Vers 10, er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Ich wäre ein toter Mann. Vergeltung gab es nicht mit David und das wird es auch nicht bei dir geben, wenn du deine ganze Sünde den Herrn anvertraust und sie ihm bekennst. Lieber Freund, wenn du nicht deine ganze Sünde vollständig, nicht mit aller Entschlossenheit den Herrn bekennst, dann kannst du nicht in diesem Segen leben. Warum hältst du noch immer an dir fest? Warum glaubst du immer noch, dass du so gut bist? Warum glaubst du, dass es noch irgendetwas Gutes in dir gibt? Bist du der Meinung, dass du dein Gesicht wahren musst und deshalb deine Sünde nicht bekennst? Hält dich Stolz zurück? Möchtest du, dass andere von dir besser denken, als du das wirklich bist? Hier ein Schlussstrich mit dem Versteckspiel. Ich weiß, dass du nichts taugst. Du kannst mir noch was vormachen. Wir wissen das alle. Ich weiß, dass du durch und durch verdorben bist. Warum weiß ich das? Weil Gott es in seinem Wort von jedem Menschen sagt. Wir wissen das. Wir brauchen uns nichts vormachen. Und ich weiß, dass du sogar noch schlimmer bist, als ich das erfassen kann. Und wenn du dich gedemütigt hast, warum vergleichst du dich dann noch mit anderen, deren Sünde möglicherweise ans Licht gekommen ist, während du im Versteckspiel vielleicht noch ein bisschen besseren Job getan hast? Warum bekommst du ein Selbstwertgefühl und denkst nach gewissen frommen Aktivitäten, dass du besser wärst als dein Nächster? Warum? Warum kommst du dir im Vergleich mit anderen Menschen, die bei ihrer Umkehr zu Gott aus schlechten Verhältnissen kamen, oder schlechteren, sollte ich sagen, als du, und deshalb öfter sündigen, warum kommst du dir ihnen gegenüber besser vor? Du bist nicht besser. Bekenne Gott deine ganze Sünde mit aller Entschlossenheit. Dann kannst du den Segen des Herrn erleben. David sagt weiter im Psalm 103, denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. So fern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretung von uns entfernt. Psalm 103, Verse 11 und 12. Erstaunlich. Und jetzt, nachdem er seine Sünde bekannt hatte, belehrt er uns. Und du fragst dich vielleicht, warum ich mich mit David so gut identifizieren kann. Nun, es gibt nichts einfacher als das. Ich bin ein nicht weniger elender Sünder, als David es war. Ich glaube, David war etliches besser als wir. Ich bin im Prinzip ein ebenso verdorbener Mensch, der nicht an einem einzigen Tag ohne die Gnade Gottes vor einem heiligen Gott bestehen könnte. Aber weil auch ich Gott meine Sünde bekenne und ich die Tiefe meiner Sünde zu verstehen beginne, muss ich sagen, lebe ich jetzt im Segen Gottes. Ich muss meine Sünde des Öfteren und ich muss sie wiederholt bekennen. Und ich betone auch immer gerne, und ihr wisst es, ich bin noch viel elender, als ich es in der Lage bin zu verstehen. Das ist die Wahrheit. Schwierig davon zu sprechen, weil der Mann, der hier beschrieben wird, dem Prinzip nach ich bin. Eben nur, weil ich ein begnadigter Sünder bin, so wie David. Deshalb möchte ich euch diese Dinge lehren, ganz wie David. Belehren durch die Worte Davids, aber letztlich durch die Worte, die der Heilige Geist gewählt hat, um uns optimal zu belehren. Und ich bin mir immer wieder bewusst, und ich höre das auch, von unreifen Christen, die sagen, wie konnte David ein Beispiel sein? Er soll doch ein Mann nach dem Herzen Gottes gewesen sein. Wie sollte er ein Beispiel sein? 1. Samuel, Kapitel 13, Vers 14. Nun, das ist ganz einfach. Schau einfach in die Bibel. Und was sich über diesen Mann und sein Denken offenbart, wird dich überzeugen. Es wird dich überzeugen, wer er ist. Und das, was er tat, Davids Denken, war durch Liebe gekennzeichnet. Und das ist das Kennzeichen seines Lebens. Liebe und Barmherzigkeit und Freude und Vertrauen in Gott. Aber wenn du das nicht glaubst, dann mache ich dir einen Vorschlag. Schreibe deine Geschichte samt all deine Motive und Handlungen auf und Worte und bewirb dich mal bei Gott. Vielleicht hat er das Nachsehen und es gibt noch ein 67. Buch in der Bibel, das Gott den heiligen Mucker der letzten Tage nennen wird. Den letzten Heiligen oder letzten Heuchler, meine ich. Keine Sorge. Dein Buch wird bestenfalls mit den Büchern der Apokryphen auf dem Scheiterhaufen enden. Lieben, lasst ab von eurer Sünde. Vertraue deine ganze Sünde dem Herrn an und er wird dir vollständig vergeben. Sprüche 28, Vers 13 heißt es, wer seine Verbrechen zudeckt, der wird keinen Erfolg haben. Wer sie aber bekennt und lässt, wird Erbarmen finden. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Seht ihr, Gott ist sehr bereit, euch alle eure Sünden zu vergeben. Und zwar sofort. Du musst sie ihm nur vollständig bekennen. Und er freut sich darüber. Wie wir bereits gelesen haben, in Micha 7, Vers 18 heißt es, dass er Lust an der Gnade hat. Es gefällt ihm, jemand zu begnadigen. Ja, aber wie sieht es mit mir? Ich kämpfe mit meiner Sünde und falle so oft in dieselbe Sünde, die Sünde, die ich im Prinzip nach so abgrundtief verabscheue. Sie hält mich immer wieder zum Narren. Wie kann das sein? Gott kann sie mir doch bestimmt nicht mehr vergeben. Wie soll ich ihm nur damit begegnen? Ich kann doch nicht zum 5. Mal in dieser Woche zu ihm gehen, mit derselben Zielverfehlung kommen. Das geht doch nicht. Oh, lieber Bruder, liebe Schwester, sieh Gottes Gnade nie durch die Augen deiner eigenen Versagen, sondern glaube ihm, was er sagt. Und wenn du 70 Mal in der Woche kommst, der Herr wird dir vergeben, wenn du mit aufrichtigen Herzen zu ihm kommst. Lass dich bei der Vergebung nicht durch ein mit Sünde besudeltes Gewissen verwirren. Das Gewissen ist nicht der ultimative Maßstab. Pascal sagt das auch immer wieder. Lass dich nicht durch die trügerischen Urteile eines Herzens beirren, das noch nicht fest ist, sodass du möglicherweise denkst, dass du nicht einmal ein Kind Gottes bist, weil du schon wieder in Sünde gefallen bist. Ach, kann ich überhaupt ein Kind Gottes sein? Nun, die Frage zu stellen ist sicherlich nicht verkehrt. Lass dich durch den Rat anderer und unwissender Christen nicht verunsichern. Der Apostel Johannes schreibt im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, daran erkennen wir, dass wir uns aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Manchmal erleben wir das auch bei jungen Christen, denken, dass sie in Sünde wieder gefallen sind, denken, ich kann nicht Christ sein. Ich habe mich schon so oft daran versündigt, immer wieder. Und ich sage herzlich willkommen im Club. Es ist leider so, wir sind gar nicht mal so kreativ mit unserer Sünde. Wir fallen oft in dieselben Sünden oder selben Motive. Klar, können wir daran arbeiten. Aber lass dich nicht beirren dadurch. Die Bibel ist sehr deutlich, wenn es zur Vergebung deiner Sünde kommt, bekenne ihm aufrichtig alle deine Verfehlungen, deine Rebellion, deine Verfehlung, deine Zielverfehlung, deine Verdrehtheit mit der Entschlossenheit, ihm zu gehorchen. Und er wird dir vergeben, auch wenn du am nächsten Tag wieder fällst. Erinnern wir uns nochmal an Sprüche 24. Der Gerechte fällt 7-mal. Was heißt 7-mal? Oft. Er fällt oft. Wir fallen oft. Wenn du meinst, dass du nicht fällst, sollten wir mal ins Gespräch miteinander kommen. Vielleicht erkennst du deine Sünde in ihrer Umfassenheit nicht. Gott ist eifrig und sehr gewillt, dir in deiner gebrochenen Geisteshaltung zu vergeben. Wann? Wenn du dich bewährst? Nein, im Augenblick des Bekenntnisses, ohne zu zögern, vergibt er dir. Ihr Lieben, das ist das freudige Evangelium. Da muss ich schnell vorangehen. Ich sehe, dass wir noch viel Zeit haben, ja. Vierter Punkt. Das bringt uns zu dem vierten Punkt in diesem Text. Da heißt es, da geht es um den erfahrenen Schutz. Schreibt euch da unter, das Bekenntnis deiner Sünde und Schutz charakterisiert dich. Ich sage es nochmal, das Bekenntnis deiner Sünde und Schutz charakterisiert dich. Ihr lest jetzt in der Schlachter, darum soll jeder Getreue dich bitten zu der Zeit, da du zu finden bist. Wenn dann große Wasser einherfluten, werden sie ihn gewiss nicht erreichen. Du bist mein Schutz, du behütest mich vor Bedrängnis, du umgibst mich mit Rettungsjubel, Selah. Und ich bevorzuge hier die Elberfelder Übersetzung, die alte Elberfelder, die sagt, deshalb wehrt, und das ist ein Unterschied, indikativisch, es ist nicht konjunktivisch, sondern indikativisch, das heißt, es zeigt die Realität an einer Person, der vergeben wurde. Deshalb wehrt jeder Fromme zu dir beten, zur Zeit, wenn du zu finden bist. Weil wir Vergebung haben, wird jeder Fromme immer wieder kommen und zu ihm kommen im Gebet. Das charakterisiert uns. Dieses Gebet um Vergebung charakterisiert dich als ein Kind Gottes, weil du weißt, dass du aus der Vergebung lebst. Nicht nur einmalig, als du zu ihm gekommen bist, am Tag deiner Bekehrung, sondern immer wieder kommen wir zu ihm. Jesus macht das so schön deutlich, als er den Jüngern die Füße wäscht. Dort spricht Petrus zu ihm und sagt, oh Jesus, du sollst mir nicht nur die Füße waschen, du musst mich doch komplett waschen. Jesus antwortet ihm, nachdem Petrus überhaupt nicht wollte, dass er gewaschen wird. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keine Gemeinschaft mit mir. Und dann sagt Petrus zu ihm, Herr, nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Und dann Jesus spricht, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, gewaschen zu werden, ausgenommen die Füße, sondern er ist ganz rein. Wenn du zu Christus gekommen bist, bist du rein, bist du ein Getreuer, bist du ein Frommer, bist du ein Heiliger Gottes. Aber das heißt nicht, dass du nicht wieder in Sünde fällst. Du machst dir die Füße dreckig, du gehst durch den Staub des Tages und du musst dich täglich reinigen. Als Getreuer musst du nicht jedes Mal zurechtgewiesen werden. Gott zeigt dir das manchmal ganz schnell durch das Wort Gottes. Du wirst wesensmäßig zu Gott kommen und dich reinigen. Und er vergibt dir nicht nur, sondern er stellt dich auch unter seinen besonderen Schutz, wie es hier ausgedrückt wird. Gewiss, bei Flut großer Wasser, ihn werden sie nicht erreichen. Und die Flut großer Wasser ist ein Ausdruck, ein Beispiel einer misslichen Lage, ein Hochwasser illustriert das. Die Sintflut illustriert das ganz besonders, wie misslich die Lage war für diejenigen, die nicht in die Arche kamen. Aber hier illustriert es die missliche Lage, in die ein Mensch kommt, der Vergebung erlebt, der in der Gemeinschaft mit Gott beschützt wird. Er wird dort vor beschützt. Nun, die großen Fluten waren für David die Feinde, die ihn umgaben, die ihm nichts antun konnten, weil unser Gott ihm Schutz gewährte. Ihr Lieben, das charakterisiert uns. Das ist der erfahrene Schutz. Du bist mein Schutz, heißt es dort im nächsten Vers. Du behütest mich vor Bedrängnis. Du umgibst mich mit Rettungsjubel. Nun, das ist sehr interessant, diese Ausdrucksweise. Wir wissen, dass es im Himmel immer wieder Freude gibt. Wann, zu welchem Zeitpunkt? Wenn ein Sünder Buße tut, freut sich wer? Die Engel im Himmel. Aber hier wird uns auch gezeigt, dass Gott selbst dem Sünder, der zu ihm kommt, mit Rettungsjubel umgibt. Gott jubelt und hüllt ihn in diesen Jubel der Errettung ein. Das ist eine wunderbare Art und Weise. Nun, dieses Lehrgedicht wird ab Vers 8 noch gelehriger. Das ist ein ganzer Abschnitt von Vers 8. Das ist das Ergebnis der Vergebung. Und jetzt wird er speziell. Das Ergebnis der Vergebung. Du kannst dir darunter schreiben, die Vergebung macht dich zu einem zurechtgewiesenen Ratgeber anderer. Die Vergebung macht dich zu einem zurechtgewiesenen Ratgeber anderer. David musste zurechtgewiesen werden. Gott schickte Nathan, ihr erinnert euch, den Propheten Nathan, musste ihm eine Geschichte erzählen, bis David erstmal begriff, dass er das war. Er musste deutlich zurechtgewiesen werden. Aber nachdem das geschah, bekannte er seine Sünde und er versprach, die Abtrünnigen zu lehren. Psalm 51, 15. Das tut er jetzt. Der zurechtgewiesene David unterweist. Ich will dich unterweisen, sagt er. Und viele Ausleger sehen hier die Worte, die direkten Worte Gottes darin. Ich sehe dort die Worte Davids. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, auf dem du wandeln sollst. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Das Auge auf dich richten veranlasst viele darin, Gottes Worte direkt zu sehen. Nun, es sind Gottes Worte indirekt durch David. Das können wir auch von Gott sagen. Aber hier spricht der zurechtgewiesene König selbst. Das nur durch die Erfahrung von David. David lehrt nochmals und erfüllt seine Worte aus Psalm 51, Vers 15. Er belehrt die Abtrünnigen über die Wege Gottes. Er belehrt sie über den Weg des Heils. Er will diesen Leuten raten als ein zurechtgewiesener Sünder. Macht es so, wie ich es getan habe. Hier ist der Weg zum Heil. Kehrt zu Gott und ihr werdet vollständige Vergebung erlangen. Und er macht das sehr persönlich, denn er liebt das Volk Gottes. Sagt, mein Auge auf dich richten, sagt er. Er benutzt ja die persönlichen Fürworter. Ich werde dich unterweisen. Ich will dir raten, mein Auge auf dich richten. Nun, dieses mein Auge auf dich richten, als wäre David allgegenwärtig und allwissend, das ist nicht damit gemeint. Ich sehe dieses mein Auge auf dich richten als sich deiner mit teilhabender Liebe anzunehmen. Das ist der Ausdruck hier. Und als König war es ihm möglich, teilzunehmen an dem, was in dem Volk geschah. Indem er für das Recht im Land sorgte und auch als ein Richter fungierte. In Sprüche 20, Vers 6 wird das negativ folgendermaßen ausgedrückt. Ein König, der auf dem Richterstuhl sitzt, findet man in seinen Augen jeden Bösen heraus. Aber wie ist das möglich? Er hat die Weisheit Gottes, er regiert mit dem Gesetz an seiner Seite und er sorgt dafür, dass das Recht im Land herrscht. Und so zeigt er sein Mitgefühl für seine Landsleute. Und er will sie unterrichten. Und er sorgt dafür, dass das Wort Gottes hochgehalten wird. Und er unterweist sie in dem Weg des Heils. Den Weg, den du wandeln sollst, sagt er zu seinen Landsleuten. Vers 9 kommt er dann zu einer Ermahnung. Wechselt zum Plural. Zur Mehrzahl, seid nicht wie das Ross. Und er mahnt die Leute im Volk. Seid nicht wie das Ross und das Maultier, die keinen Verstand haben. Mit Zaum und Gebiss und ihrem Geschirr muss man sie bändigen, weil sie sonst nicht zu dir nahen. Lieben, diese Tiere, die hier angeführt werden, können nur kontrolliert werden mit diesem Geschirr. Ein wildes Pferd, ein Maultier ist störrisch, ein wildes Pferd ist nicht dumm, kann trainiert werden, aber ein wildes Tier wird gesteuert mit diesem Zaumzeug, mit diesem Gebiss, mit dem Geschirr. So sollen wir nicht sein. Wir sollen überlegen. David sagt, überlege, sei nicht so töricht. Denk doch mal nach. Du kannst Vergebung haben. Du kannst mit Gott leben. Bekenne ihm deine ganze Schuld. Er vergibt dir sofort. Er gibt dir vollständig Freiheit von deiner Schuld und wird dir deine Schuld nicht wieder anrechnen. Weiter sagt er, der Zurechtgewiesene klärt auf. Vers 10, über das Schicksal der Gottlosen. Er sagt, der Gottlose hat viele Plagen und das Wort dort ist wirklich Schmerzen. Der Gottlose, ohne Gott zu leben, verbringt, hast du wirklich sehr viel Schmerz. Der Schmerz kann eigentlich nur übertüncht werden, indem du sehr aktiv wirst in irgendwelchen Dingen und dich betäubst und nicht darüber nachdenkst, wo dein Leben hinführt. Du musst dich betäuben, um diesen Schmerz nicht zu führen. Du musst dich berieseln mit irgendetwas, denn du weißt, dein Leben läuft aus. Du bist ein Gottleser und du hast Schmerzen, die du nur betäuben kannst. Mehr oder weniger erfolgreich. Du wirst deine schwache Stunde haben. Im Angesicht dessen, dass du nur ein endlicher Mensch bist. Du wirst eines Tages vor Gott stehen. Und dieses Wort wird an anderer Stelle immer wieder als Schmerz verwendet. Der große Schmerz, nicht den lebendigen Gott zu kennen und eines Tages vor dem lebendigen Gott zu stehen und zu sagen, dass er zu dir sagt, ich kenne dich nicht. Das wird den ultimativen Schmerz bringen. Der Gottlose hat viele Plagen, erlebt viele Schmerzen. Jetzt der Kontrast. Er sagt, aber wer auf Jahwe vertraut, den wird er mit Gnade umgeben. Ihr Lieben, keiner von uns würde heute Morgen hier sein, wäre Gott nicht ein gnädiger Gott, selbst dem gottlosen Menschen gegenüber. Dass du überhaupt hier sein kannst, bis zu diesem Zeitpunkt, dass Gott dich nicht sofort ausgelöscht hat. Die Tiefe unserer Sünde, die dir vielleicht noch gar nicht bekannt ist. Vielleicht denkst du nur an das eine bestimmte Ding, das du gedreht hast. Den Banküberfall, oder wollen wir nicht so weit denken. Vielleicht denkst du nur an deine Unmoral oder sonst irgendwas. Du bist noch viel verdorbener, als du denkst, dass du es bist. Wenn du dich ihm anvertraust, dann umgibt er dich mit Gunst, unverdienter Gunst. Das ist Gnade, unverdiente Gunst. Dann kommt er dazu, was eigentlich die ganze Zeit immer mitschwingt. Wir müssen uns freuen. Wir müssen uns freuen über diese vollständige Vergebung Gottes. Und ich habe überlegt, ob ich das jetzt demonstriere hier vorne, was dieser Vers aussagt. Ich weiß nicht, da werden einige Kinder vielleicht Angst kriegen. Hier steht, freut euch an Jahwe, seid fröhlich, ihr Gerechten, jubelt alle, die ihr auf richtigen Herzen seid. Und das sich an Jahwe erfreuen, das ist die Freude Jahwes, die uns auch aus dem Buch Nehemia bekannt ist, Kapitel 8, das ist glaube ich Vers 10. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Wir freuen uns einfach darüber, wer unser Gott ist, dass er so gnädig ist. Und wir fragen uns mit Micha, wo ist solch ein Gott? Wie kann das angehen? Der kennt mich und er liebt mich dennoch. Und das muss eine tiefe Freude geben. Und dieses Freudigsein steigert sich in diesem Vers. Und er fährt fort und sagt, seid fröhlich. Und dieses fröhlich ist ein ekstatisches, ein rauschhaftes Kreischen. Das kann ich nur nicht nachmachen. Mädchen können das. Ja, Mädchen können das ganz gut, wenn sie kreischen. Ich kann nicht kreischen. Ja, meine Stimme ist schon ohnehin schon weg. Aber so vor Freude, wenn du begreifst, dass sie vergeben ist, dass du eines Tages vor Gott stehst und er kennt deine Sünde nicht mehr, weil er sie versteckt hat, weil er sie vergeben hat. Wenn du das jetzt begreifst, das kommt nie wieder auf den Tisch. Nie wieder. Du bist ein Kind Gottes, er holt sie nie wieder hervor. Er kennt diese Sünde nicht. Dann musst du einfach nur kreischen. Yeah! Das ist das dritte Wort, Jubel. Schreie es heraus. Das ist das Wort. Schreie es als solche, die aufrichtigen Herzen sind. Du hast ein aufrichtiges Herz, denn schrei deine Freude raus. Mann, ist das etwas Großartiges. Ich glaube, wir denken viel zu wenig darüber nach. Gott ist so gnädig. Er ist so barmherzig. Wisst ihr, was dämonisch ist? Wenn wir uns niederschlagen lassen und dann irgendwo verkriechen und sagen, ich bin so ein elender Mensch, mich will keiner. Wisst ihr was? Gott will dich, wenn du aufrichtigen Herzens zu ihm kommst. Beuge dich vor ihm. Beuge deine Knie. Bekenn ihm alles. Halte nicht zurück. Und er hilft dir auch mit allem. So einen wunderbaren Gott haben. Ich wünsche, dass ihr mit diesen Gedanken heute nach Hause geht. Dass wir einen einmaligen, gnädigen Gott haben. Ihm sei die Ehre. Amen. Lass uns beten. Herr, wir beten dich an. Wir danken dir für deine unermesslich große Gunst uns gegenüber, die wir nur unsere Knie gebeugt haben, die erkannt haben, wer wir sind. O Herr, in uns ist so viel Dreck und wir können uns daran erinnern, du hast dich entschieden, das nicht zu tun. Aber wir können uns an so viele elendige, blöde Dinge erinnern, die wir nicht mal wollten. Wir von der Lust unseres Fleisches fortgetragen worden sind. O Herr, und du wusstest darum. Und du hast uns dennoch vor Grundlegung der Welt geliebt. Du hast uns dazu bestimmt, dass wir vor dir sind, heilig und untadelig. Herr, wir bitten dich von Herzen, hilf uns auf dem Weg der Nachfolge, indem wir begreifen, wie gnädig und gut und wie barmherzig du bist. In Jesu Namen. Amen.